Hallo und herzlich willkommen zum Dynamic Stillness Podcast, deinem Osteopathie-Podcast im deutschsprachigen Raum mit Stefan Ried. In der heutigen Folge geht es um Faszien. Es dreht sich alles um den Bereich Faszien und wie die Osteopathie dazu beitragen kann, die Faszien spürbar, erlebbar für dich zu machen. Dazu spreche ich mit meinem sehr talentierten jungen Kollegen Christian Burkholder. Ich wünsche dir ganz viel spannende Erkenntnisse und viel Spaß bei der heutigen Folge. Feel the Fascia ist der Titel der heutigen Podcast-Folge, also fühle, spüre die Faszien. Deshalb habe ich mir einen besonders spannenden Kollegen eingeladen, den Christian Burkholder, mit dem ich ein interessantes Interview geführt habe. Leider sind uns die ersten Minuten des Interviews ein bisschen flöten gegangen aufgrund der Tonqualität von Skype, die ich euch nicht zumuten kann. Aber das Intro war einfach eine kleine Vorstellungsrunde von Christian Burkholder, der ist Osteopath, Kinderosteopath, ganz junger, aufstrebender Kollege, der auch ein eigenes Konzept entwickelt hat, um Faszien spürbar und auch erlebbar für Patienten, Menschen, Physiotherapeuten, Osteopathen zu machen. Da haben wir ein bisschen drüber gesprochen, haben auch festgestellt, dass der Christian bald junger werdender Vater ist und dementsprechend haben wir uns ein bisschen eingegroovt und hier steigt unser Interview ein. Schön. Ja, jetzt ist es ja so, dass eben das Kind im Bauch deiner Frau wachsend natürlich auch so ein bisschen Bezug hat zu unserem Thema, nämlich zu dem Thema Faszien. Wir wollen ja eben für unsere Zuhörer vor allen Dingen beleuchten, wie sie das Potenzial der Faszien nutzbar machen können. Hast du da auch schon sozusagen, hat dich das auch schon zum Nachdenken nochmal angeregt, jetzt diese ganze Thematik?
Ja, also wie kann ein Patient oder wie kann, ja, in dem Fall die Patientin oder auch der schmerzhafte Patient das Potenzial der Faszien nutzbar machen? Mhm. Das ist eine gar nicht so einfach zu beantwortende Frage, weil diese ganze Faszien-Thematik in dem Moment, wo ich versuche, eine Struktur einzeln rauszufiltern, widerspricht ja eigentlich so ein bisschen der Grundaussage der Osteopathie oder der Grundaussage von Still, mhm, dass der Körper als Funktionseinheit agiert. Und dann eine Struktur rauszuarbeiten und zu sagen, ich behandle genau das, halte ich im Rahmen dessen, dass ich mich da mehr mit beschäftigt hatte, immer für schwieriger.
Okay.
Letztlich ist es aber so, dass dieser Ausdruck von Leben ist Bewegung, womit wir jetzt wieder den Link tatsächlich zur Schwangerschaft haben, in dem Moment, wo es sich anfängt zu bewegen, nimmt man es auch richtig wahr.
Ja.
Das ist so das Prinzip, was ich wirklich übertragen kann auf jeden Therapeuten, der mit Faszien arbeitet oder auch jeder Patient, der möchte oder der sein Problem in einer faszialen Struktur sieht. Also eine Faszienstruktur lebt von Bewegung und passt sich an Bewegung an, passt sich aber auch an Nichtbewegung oder an schlechte Bewegung an, falls es das überhaupt gibt.
Okay.
Und das wäre das, was ich jedem Patienten mitgeben würde. Also wenn er seine Faszien bearbeiten möchte oder möchte, dass er gute fasziale Strukturen hat,
okay,
sollte er sich bewegen.
Okay, das ist eine ganz klare Aussage schon mal für unsere Zuhörer. Wie ist denn, das haben wir ja vorher schon mal für unsere Zuhörer nicht hörbar, schon so ein bisschen schon durchgegangen, aber deshalb möchte ich dich natürlich schon nochmal darauf ansprechen. Wie ist denn dein Weg zur Osteopathie überhaupt gewesen? Wie bist du zum Osteopathen geworden? Wie war dein beruflicher, natürlich aber auch ein persönlicher Werdegang?
Ja, eigentlich gar nicht so anders als bei vielen anderen auch. Ich habe angefangen als Physiotherapeut nach dem Abitur, okay, und bin dann sehr, sehr schnell in eine neurologische Reha-Klinik geraten und habe festgestellt, dass mir das, was ich an physiotherapeutischem Handwerkszeug in meinem Werkzeugkoffer habe, irgendwo nicht ausreicht. Mhm. Es waren immer wieder Patienten, die hatten Probleme, an die ich nicht drankam oder brachten Symptomatiken mit, die ich behandelt habe, aber ich wusste nicht, warum hat das jetzt funktioniert.
Okay.
Und dann habe ich angefangen mit einer Ausbildung, die so ein bisschen der Ackermann-Ausbildung, also rein chiropraktisch, geähnelt hat. Mhm. Und habe damals mit vollster Überzeugung gesagt, also auf Organen rumdrücken, am Schädel rumfuhrwerken, das ist also halt für völligen Humbug, kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwie funktioniert.
Okay.
Und als dann diese rein osteopathisch-parietal geprägte Geschichte auch so am Limit war, dachte ich, da muss doch irgendwas noch sein. Mhm. Ja, dann stand die Osteopathie vor der Tür. Und dann habe ich mich da reingewagt, wie viele wahrscheinlich auch, lange überlegt. 5 Jahre zieht man das durch, möchte man das starten. Ja, zwischendurch die Heilpraktikerprüfung abgelegt als notwendiges Übel, sage ich mal. Und Ja, heute bin ich voll davon überzeugt, dass ich sowohl an Organen als auch am Schädel als auch am Bewegungssystem gute Erfolge erzielen kann.
Okay, schön. Was würdest du sagen, was bedeutet mittlerweile Osteopathie für dich? Ist es sozusagen dein Hauptbehandlungstool oder ist es ein bisschen mehr geworden? Du hast ja auch vorhin schon was angesprochen von der Philosophie von Still. Ist die auch durch dein sonstiges Leben schon durchgedrungen? Oder?
Ja, also absolut.
Okay.
Ich denke, das sage ich auch voll zur Überzeugung, auch immer wieder in Kursen oder vor Schülern, dass Osteopathie keine Ansammlung von Techniken ist oder kein Tool, sondern eine Sichtweise. Eine Sichtweise, sich Probleme zu erklären, eine Sichtweise, den Patienten zu sehen, eine Sichtweise auch, sich selber zu reflektieren.
Okay.
Und in dem Moment, wenn man Osteopathie zu einer Kette von Werkzeugen oder zu einer Ansammlung von Griffen in Anführungszeichen degradiert, denke ich, nimmt man diesen großen, wichtigen philosophischen Aspekt völlig raus und dann sind wir nur noch in einem Lehrbuchschema, was Osteopathie absolut nicht ist und dem auch nicht entspricht und dem auch nicht würdig ist.
Ja, genau, das ist natürlich eine Sache, die ich gerne mit diesem Podcast gerne auch zu unseren Zuhörern, die vielleicht nicht aus der Osteopathie kommen, ein bisschen näher bringen will. Wenn du hast ja gesagt, es gibt eine Tochter, wenn deine Tochter mal 2, 3, 4 Jahre alt ist und sie dich fragt, was ist denn eigentlich Osteopathie? Wie würdest du ihr das denn erklären? Weil ich denke, das ist wirklich ein schwieriges Thema. Und wenn man es Kindern erklären kann, dann kann man es, glaube ich, jedem Patienten erklären. Dann ist man nämlich meistens eher auf einer unter anderem emotionalen Ebene und nicht mehr nur auf dem Verstandesgemäßen.
Ne? Ja, also ich behandle in meiner Praxis auch Kinder und Säuglinge und die Frage kommt tatsächlich des Öfteren, wenn dann die Eltern mit ihren Kindern zu mir kommen und die dann, ich sag mal, in der Lage sind, auch diese Frage zu stellen und die fragen ja, was passiert denn jetzt hier?
Ja.
Und ich mache es einfach auf eine ganz andere oder auf eine ganz einfache Ebene und sage, ich versuche dich jetzt einfach mit meinen Händen so zu behandeln oder ich werde jetzt mit meinen Händen dafür sorgen, dass es dir am Ende besser geht. Mhm. Und, das reicht den Kindern meistens völlig aus und letztlich ist das, also zumindest aus meiner Sicht, das worum es in der Behandlung auch geht. Also im therapeutischen Aspekt würde ich jetzt sagen, eine Art Performance-Verbesserung bei Kindern tatsächlich. Ich möchte, dass sie am Ende besser rausgehen, als sie reingekommen sind und das möglichst anhalten für die gesamte familiäre Beziehung dann halt auch.
Mhm. Okay. Ja. Schön, das klingt doch gut. Klingt doch gut. Ich denke, da hat jeder von unseren Zuhörern auf jeden Fall auch mal was mitbekommen. Es gibt ja auch dieses Konzept von Upledger, der das als Compassionate Touch bezeichnet hat, als mitfühlende Berührung. Ich denke, das ist auch ein schöner Begriff, der leider dadurch, dass Upledger so sehr ins Esoterische abgerutscht ist, ein bisschen verloren gegangen ist. Aber ich finde den Ausdruck eigentlich sehr, sehr schön. Das verstehen Kinder sehr, sehr gut.
Absolut, absolut. Ich denke auch, dass bei einer Berührung deutlich mehr passiert, also bei einer sanften Berührung, bei einer gezielten Berührung, als bei einem gezielten Griff, den ich jetzt auf Teufel komm raus durchsetzen muss. Ja. Und da sind wir auch wieder bei dem Prinzip einfach mal laufen lassen. Und es gibt Behandlungen, da wird überhaupt nicht viel gemacht, da werden leichte Reize gesetzt, vielleicht sogar mehr unbewusste als bewusste Reize. Und ich habe hinterher ein wahnsinniges Outcome an Potenzial, was sich auf einmal breit macht, wo ich mir oft denke, was habe ich jetzt gemacht? Also ich habe gar nicht so viel intervenieren möchten und letztlich habe ich es aber doch gemacht.
Okay. Ja. Und das ist natürlich, da möchte ich natürlich ganz gleich einhaken an diese Stelle. Was denkst du denn, was passiert da tatsächlich? Ich meine, ich frage mich tatsächlich selber auch manchmal bei Behandlungen, wo ich das Gefühl habe, ich war gar nicht so viel dabei. Was denkst du, was passiert in dem Moment?
Ich bin weit weg von dem Prinzip, einen Körper als Maschine zu sehen, sondern mehr als adaptives System. Trotzdem denke ich mir manchmal, ich habe jetzt das korrekte Zahnrad behandelt, was vielleicht Vorgänge wieder zum Laufen bringt oder was den Patienten einfach aus seiner Schleife rausholt. Das ist eine Geschichte, die gar nicht immer so sehr auf körperlicher Ebene, sondern auch sehr oft auf kognitiver oder auf emotionaler Ebene passiert, dass der Patient, das Kind, wie auch immer, plötzlich einen Klickmoment hat, körperlich, emotional, vielleicht auch bewusst mental, von dem aus man auf einmal irgendwo eine Kaskade lostritt, wo dann Genesung beginnt, wo dann Gesundheit startet.
Okay. Gesundheit ist ein gutes Stichwort, ne? Wir wollen ja tatsächlich Gesundheit suchen, anstatt Krankheiten finden. Das ist ja
absolut
eines unserer Leitmotive. Gib doch mal ein paar Beispiele. Du hast ja eben schon so ein kleines bisschen noch die Katze im Sack gehalten.
Ja.
Gib mal 2, 3 Beispiele vielleicht von wirklich einprägsamen Erlebnissen, die sicherlich jeder von uns mal hatte. Und das was bei Patienten passiert ist.
So. Ich hab einen Patienten vor Augen. Ich habe in meiner Selbstständigkeit einen großen Ortswechsel gehabt. Ich hatte vorher eine Praxis im Rheinland. Ich bin jetzt in der Westpfalz, wo ich auch herkomme, vor 2, 3 Jahren. Das war der letzte Patient in der alten Praxis. Die Bank war schon abgedeckt mit Folien, fertig für einen Transporter. Stand da vor der Tür und wollte noch behandelt werden, sagen wir es mal so. Mit einem unteren Rückenschmerz. Patient, Mitte 50, konnte sich nicht bücken. Im Nachhinein würde ich sagen, er wollte sich nicht bücken. Er sagte, ich kann nicht runter, das tut mir weh. Ich habe das Gefühl, ich breche durch. Okay. Habe ich zu ihm gesagt, ja, zeigen Sie mir mal die Bewegung. Sagt er, kann ich nicht machen, ich werde durchbrechen, das wird nicht funktionieren. Okay, dann behandelt, auch myofaszial, aber auch viel mit Input, mit Gesprächsinput, ihm klar gemacht, er wird nicht durchbrechen, er wird mit Sicherheit in einem Stück hier rausgehen.
Ja.
Während der Behandlung kamen wir auf eine Ebene, wo er mir dann auch vertraut hat. Dann hat er diese Bewegung durchgeführt, hat funktioniert, er ist natürlich nicht durchgebrochen, er kam wieder hoch, hat die immer wieder durchgeführt, diese Bewegung, ging erstaunlich schmerzfrei raus, bin ich weggezogen, das heißt, ich konnte die Behandlung leider nicht weiterführen, habe aber gutes halbes, dreiviertel Jahr später eine E-Mail bekommen, dass er sich eine Woche, nachdem er in Behandlung dann war, im Fitnessstudio angemeldet hat, was er sich jahrelang nicht getraut hat, weil er eben Angst vor Bewegung hatte. Und mittlerweile hat er 10 Kilo abgenommen und läuft Halbmarathon. Mhm. Das war für mich ein ganz einprägsames Erlebnis, dass manchmal vielleicht der Körper und das, das mentale Vorstellen, was den Körper ausmacht, in einer Schleife gefangen sind, dass der Mensch oder das Gehirn einen so sehr ausbremst, dass man da gar nicht selber rauskommt. Mhm. Und da sehe ich uns Osteopathen auch so ein bisschen als Wegweiser, vielleicht aufzuklären, was passieren wird, dann mit manuellen Techniken zu unterstützen, okay, aber letztlich den Körper als oder das Problem des Patienten als mehr zu betrachten als nur auf rein struktureller Ebene.
Ja, absolut. Absolut. Ja, sehr schönes Beispiel. Wir wollten ja vor allen Dingen eben schauen, dass wir unseren Hörern unter anderem die Osteopathie näher bringen, aber auch die spezielle Bedeutung von dem, was so ein bisschen auch dein Steckenpferd ist, nämlich den Faszien. Was würdest du denn sagen, was spielen Faszien denn für eine spezielle Rolle? Wir sind jetzt gerade in der Osteopathie, aber was würdest du sagen, spielen Faszien generell für eine Rolle für die Gesundheit von Patienten, Menschen ganz generell?
Also Faszien sind ein sehr anpassungsfähiges System. Das heißt, sowohl im Guten als auch im Schlechten. Das heißt, eine Faszie wird immer nur so gut sein, wie sie auch benutzt wird. Letztlich sehe ich bringe vielleicht erstmal den therapeutisch-osteopathischen Aspekt.
Ja, gerne.
Sehe ich Faszien als System des Inputs, viel weniger als System des Outputs. Das heißt, in dem Moment, wo ich als Osteopath eine myofasziale Struktur behandeln möchte, sollte ich vielmehr verstehen, dass eine Faszie, jetzt im Speziellen die tiefen Faszien und Muskulatur drumherum, mir als Besitzer dieser Faszien ständig Rückmeldung geben, wo steht mein Gelenk, wie sehr ist mein Muskel gedehnt, wie heftig ist er angespannt, wie weit kann eine Bewegung durchgeführt werden. Ja. Wenn in dieser Schleife zwischen Körper und Gehirn irgendwo eine Störung ist, dann hänge ich, wie gesagt, wieder in dieser Schleife und letztlich habe ich dann ein Problem als Besitzer dieses Systems.
Ja.
Und der Osteopath sollte dann erkennen, wo muss ich ansetzen? Und ich denke, dass dieser Ansatz, den Still gemacht hat, find it, fix it, leave it alone, dass man den vielleicht ein kleines bisschen modifizieren könnte. Vielleicht in find it, fix it, move it. Das heißt, ich finde irgendwas als Osteopath, ich behandle irgendwas und dann sollte es vielleicht auch als System des Inputs auch benutzt werden. Woher soll mein Körper wissen, dass eine Struktur, die ich jetzt verändert habe, auch tatsächlich sich verändert hat, wenn ich sie nicht benutze auf rein neurologischem Wege?
Ja.
Und für den Patienten, wenn die Patienten fragen, ja, ich möchte gezielt was für meine Faszien tun, sage ich immer, ja, das ist schwierig, ihr Körper kennt keine Faszien, ihr Körper kennt nur Bewegung. Ich sage, dann bewegen Sie sich. Das ist eigentlich relativ einfach. Bewegen Sie sich mehr, als dass Sie ruhen. Essen Sie mehr Gutes als Schlechtes. Myofasziales System lebt sehr, sehr viel von Nährstoffen auch.
Okay.
Und wer es vom, ich sag mal, aus der Küche zu Hause kennt, der weiß, dass das Fleisch, Muskulatur sehr flüssigkeitsdurchzogen ist. Mhm. Und ich gebe dann sehr, sehr häufig mit, trinken Sie ausreichend. Okay. Und letztlich ist das erstaunlich wie erschreckend, dass in der osteopathischen Praxis diese relativ simplen Prinzipien von Bewegung, von essen Sie ordentlich oder essen Sie einigermaßen gut und trinken Sie ausreichend, dass diese Grundsteine häufig nicht da sind. Und letztlich ist das eigentlich relativ simpel, wobei ich natürlich weiß, dass im Alltag, Rahmenbedingungen, Job, Familie, was auch immer, das manchmal schwierig ist, das wirklich einzuhalten.
Okay. Das heißt, wenn wir kurz zusammenfassen, du würdest eigentlich sagen, für die Faszien, wenn ein Patient kommt, du empfiehlst vor allen Dingen, bewegen Sie sich.
Genau.
Du sagst, essen Sie gesund, ausgewogen, ne? Also wahrscheinlich ein bisschen eher basisch oder flüssigkeitshaltig, ne? Korrigieren Sie Ihren Flüssigkeitshaushalt.
Genau. Also,
auf der anderen Seite werden ja so viel Brimborium im Moment gemacht um das Thema Faszien. Das ist ja in aller Munde bei Sportlern, bei im Fitnessbereich, in der Physiotherapie. Ich wundere mich manchmal, was da so alles mittlerweile an Tools, Gimmicks und sonstigen Sachen angewendet wird. Ja. Ist das etwas, was du auch empfiehlst oder wo du eher sagst, das ist dir zu spezifisch?
Ja, das muss ich auch wieder ein kleines bisschen trennen. Ich sag mal, für den Patienten oder für den Körper, der Training gewohnt ist, der wirklich gezielte Probleme oder gezielte Baustellen mit sich bringt, absolut, dann sollte man auch ein bisschen tiefer in die Thematik einsteigen als das gerade erwähnte. Ja. Beispielsweise wir haben hier in Zweibrücken eine Laufschule. Mhm. Ich habe einige Läufer mit Ansatzreizungen am Knie oder an der Ferse in Behandlung. Ja. Da müssen wir über Mikronährstoffe, Ernährung und Bewegung nicht sprechen. Das sind dann wirklich sehr, sehr spezielle Probleme.
Okay.
Und dann natürlich kann man mit Tools arbeiten, aber gezielt mit Tools arbeiten. Und das Fasziensystem ist ein relativ langsam anpassendes oder relativ langsam sich anpassendes System. Okay. Das heißt, ich muss nicht auf Teufel komm raus jeden Tag meine Übungen machen, sondern lieber das Ganze über eine relativ lange Dauer.
Okay, cool, super. Also das hat Bewegung, Ernährung und ich brauche ein Stückchen Geduld. Das ist im Prinzip so die Quintessenz, ne?
Absolut. Und der Geduldsfaktor ist häufig der Punkt, wo es dann tatsächlich ein wenig schwierig wird, da wirklich Geduld mit sich zu bringen.
Ja, genau. Ja, schön. Du hast ja auch ein eigenes, du bist ja nicht nur Osteopath in eigener Praxis in Zweibrücken, sondern du hast ja auch ein eigenes Ausbildungskonzept auf die Beine gestellt, genau zu diesem Thema Faszien. Mhm. Und das heißt, deshalb habe ich jetzt direkt auch die Überschrift geklaut, weil ich sie so passend fand für den Podcast Feel the Fascia. Die spannende Frage ist natürlich jetzt für jemanden, der mit Faszien noch nichts zu tun hatte, wie fühlt man denn Faszien? Wie fühlen die sich an? Wie kann man die greifbar oder jetzt hier in diesem Fall natürlich verbal spürbar machen? Geht das überhaupt?
Ja, also dieser Begriff, diese Benennung Feel the Fascia bezieht sich tatsächlich mehr auf den Besitzer der Faszien, im speziellen Fall auf den Patienten, als auf den Therapeuten. Ah, cool. In dem Moment, wo ich beispielsweise mich nach vorne beuge und mir irgendeine Struktur schmerzfrei, aber mit einem leichten Dehngefühl sagt, okay, bis hierhin und nicht weiter, und ich gehe nochmal die Aufrichtung und beuge mich nochmals nach vorne und stelle fest, wow, das geht auf einmal 5, 6, 7 Zentimeter weiter, dann weiß ich, ich bin jetzt in meinen myofaszialen Haltestrukturen angekommen. Mhm. Das heißt, wenn wir Faszien als Landkarte betrachten, die meinem Körper sagt, wo sich gerade was befindet, in welcher Phase der Bewegung, dann ist es die Faszie, die ich in dem Moment fühle, die mir sagt, das sind meine Hände, die ich gerade ausstrecke, das ist mein Rücken, den ich gerade strecke, oder vielleicht auch, das ist eine Bewegung, die ich gerade nicht zulassen kann oder möchte, warum auch immer, vielleicht gibt es ein Problem.
Mhm. Okay. Das heißt, dein Ausbildungskonzept hat sich vor allen Dingen gerichtet eher an das tatsächliche Erspüren der Person der Faszien, das heißt der Besitzer der Faszien, gar nicht so sehr auf das Therapeutische, sondern es geht auch darum, erst, ob ich jetzt Therapeut oder Patient oder Laie bin, erstmal zu spüren. Deshalb ist dein Konzept ja wahrscheinlich auch offen für auch schon Physiotherapeuten, andere Therapeuten,
die ich gesehen habe.
Ne? Und dann, erst wenn ich bei mir selbst das Gefühl habe, es dann anzuwenden. Das ist der Clou.
Ja, also das Feel the Fascia-Konzept setzt eigentlich kaum auf passive Tests. Also passive Tests heißt, dass der Therapeut erspürt, wo ist jetzt eine Problematik, sondern es geht tatsächlich um Ausdruck von Bewegung. Mhm. Kleines Beispiel dafür, ein Patient mit einer Knieverletzung, sagen wir mal ein Kreuzbandriss jetzt beim Skifahren beispielsweise, kommt nach einem halben, dreiviertel Jahr an und sagt, ich habe immer noch Probleme in der Bewegung, ich habe immer noch einen Bewegungsschmerz. Ja. Dann würde man nach den Feel the Fascia Prinzipien sich die Bewegung anschauen, genau analysieren, in welcher Phase der Bewegung gibt es ein Problem. Wir wissen aus der Faszientherapie, dass zum Beispiel diese große Beinfaszie, diese Fascia lata, die wie eine Leggings vom Fuß hochgeht bis zur Hüfte, dass die Bewegung des Fußes, die Bewegung des Knies und die Bewegung der Hüfte mehr oder weniger koppelt.
Okay.
Und dann würde man ansetzen und da wirklich gezielte Reize setzen und den Patienten immer wieder bewegen lassen. Und letztlich gibt mir der Patient an, wo ist das Problem. Also der Output, die Herausgabe der Bewegung zeigt dem Therapeuten, wo muss ich ansetzen. Mhm. Das heißt, es geht ein bisschen weg davon, dass der Patient entspannt oder passiv auf der Bank liegt und ich meine Eindrücke durch Tests mir hole und daraufhin behandle. Okay. Und der Patient zeigt mir, wo soll es hingehen. Was letztlich den Aspekt hat, dass der Patient und der Therapeut sehr, sehr interaktiv arbeiten, was ganz klassisch osteopathisch nicht immer der Fall ist, sondern es ist wirklich eine ständige Interaktion Patient-Therapeut, was dem Patienten einen ganz tollen Effekt hat, nämlich er spürt schon während der Behandlung, okay, das geht jetzt besser und ich kann das jetzt benutzen und ich verliere vielleicht auch durch die Führung des Therapeuten, des Osteopathen oder des Physiotherapeuten meine Angst vor der Bewegung und werde sie im Nachhinein auch wieder durchführen.
Absolut, das ist ja ein ganz tolles, eigentlich auf dem Salutogenese-Modell basierendes Konzept. Ne? Den Patienten erstens verstehen wieder, was ihr Problem vielleicht ausmacht in Interaktion und sie spüren auch Selbstwirksamkeit. Sie selbst können etwas damit tun. Ne? Das heißt, das ist ja eigentlich ganz, ganz uralte osteopathische Philosophie, aber auf eine moderne Art. Ne?
Absolut, absolut. Ich gestehe auch ganz offen, ich habe das Rad nicht neu erfunden. Das ist eine Sammlung von bekannten Prinzipien aus der neurologischen Bewegungslehre. Das setzt an bei teilweise aus Bobert-Konzepten, motorisches Lernen, wie lerne ich eine Bewegung, wie prägt sich eine Bewegung in meinem sensorischen wie motorischen Feld im Gehirn ein. Mhm. Und ich habe den Eindruck gehabt, ich bin es noch nicht so lange in der Osteopathie wie vielleicht die alten Hasen, dass in den letzten Jahren diese Aspekte aus anderen Therapieschienen ein wenig ferngehalten worden sind, warum auch immer. Und ich sehe in Osteopathie ein Konzept, ein sehr, sehr offenes Konzept. Und warum soll man das nicht mit reinnehmen, dass das Gehirn Bewegungen lernt, was sich auch ein Physiotherapeut zu eigen macht? Also das darf sich gerne ohne Probleme überschneiden.
Ja. Du hast ja im Vorgespräch gesagt, wollte ich dann unbedingt nochmal aufgreifen, im Prinzip ist das Konzept auch ein bisschen entstanden, eigentlich durch zahlreichen schlechten Unterricht. Das fand ich eine spannende Aussage, konnte das aber voll unterschreiben, deshalb möchte ich das hier ruhig auch mal aufs Tablett bringen, dass es einfach so ist, dass, was hast du damit gemeint? Also was waren die Key-Learnings, die du aus den nicht so schönen Erfahrungen gezogen hast? Hat dich ja dahin gebracht, wo du jetzt bist. Ne?
Absolut, absolut. Also ich bin so nach den Still-Prinzipien auch immer weiter graben und immer wieder links öffnen auf wahnsinnig vielen Vorträgen und Fortbildungen gewesen, habe mir wahnsinnig viel Literatur reingezogen, habe festgestellt, dass viele Aspekte, die man gelehrt bekommt, auch viele Dozenten, die vielleicht nicht sehr talentiert sind im Vermitteln, einem Themen vermitteln oder einem Griffe zeigen, die in der Theorie sich wahnsinnig gut anhören, auch Hintergründe sehr, sehr gut erläutern, die sich in der Praxis einfach nicht bewähren. Mhm. Und letztlich sind Therapeuten, Osteopathen irgendwo in Rahmenbedingungen gefangen, seien das Praxisrahmenbedingungen, zeitliche Rahmenbedingungen, finanzielle Rahmenbedingungen. Und ich habe festgestellt, dass man irgendwo letztlich in der Behandlung auch auf den Punkt kommen muss. Und Sachen, die in Fortbildungsreihen vermittelt werden, die sich wahnsinnig toll anhören, immer die man auch bei einem Glas Rotwein abends wunderbar abschweifen kann, sich in der Praxis einfach als nicht tauglich darstellen.
Okay.
Da habe ich für mich entschieden, das sind Aspekte, über die kann man reden, über die kann man sich wunderbar austauschen, die darf man gerne auch irgendwo schriftlich festhalten, sollte dazu aber erwähnen, wenn ich beim Patienten zügig Erfolge erzielen möchte, die nachhaltig sind, die der Patient versteht, die für mich dann auch befriedigend sind, dann sollte ich wirklich irgendwann auf den Punkt kommen. Mhm. Und in meiner Fortbildungsreihe habe ich gesagt, ich schmeiß alles hinten runter, was ich in der Praxis ausprobiert habe und was sich als nicht gut oder für mich nicht bewährt hat, rausgestellt hat und möchte quasi nur das Filtrat an meine Therapeutenkollegen weitergeben. Und letztlich lief die Phobie einmal super durch und die sowohl in der Therapie, in der Fortbildung als auch im Nachhinein gab's tolle Reaktionen und ich denke, dass das dass ich vielleicht mehr denen danken sollte, die mich schlecht unterrichtet hatten, wobei die anderen nicht hinten runterfallen sollten, als denen, die mich gut unterrichtet hatten.
Ja, spannend. Ja, sehr schön. Ja, da haben wir ganz viele spannende Erkenntnisse schon aus dieser Podcast-Folge gezogen. Ne? Also einmal die mitfühlende Berührung, das fand ich ganz spannend eben bei den Kindern, ne? Zu erklären. Ja. Dann zum Zweiten eben, was Faszien wirklich nutzbar macht, sind relativ einfache Sachen. Ne? Bewegung, Flüssigkeitshaushalt, Trinken.
Ja.
Und du hast eben der Fortbildungsreihe, die du jetzt, glaube ich, zum zweiten Mal auf die Wege schickst, nächstes Jahr, richtig?
Ja, es ist noch in der Planung. Also ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich sie 2018 nochmal starten möchte, da ich ja, wie erwähnt, Vater werde und vielleicht meine Zeit eher ein bisschen meiner Tochter widmen möchte. Aber sie wird definitiv nochmal starten.
Okay.
Ob das jetzt Ende 2018 ist oder Anfang 2019, ist noch ein bisschen in der Planung.
Und wer sich dafür interessiert, da hat der Christian uns heute auch ein kleines bisschen noch was mitgebracht, als kleines Goodie sozusagen für diejenigen, die das spannend fanden und diesen Podcast teilen möchten oder eben auch sich mal das Feel the Fascia Konzept anschauen wollen, richtig?
Genau, auf der Seite feelthefascia.de, zusammengeschrieben alles, kann man über ein Buchungstool sich für die Kurse einschreiben, je nachdem, wo sie dann halt stattfinden. Und im Buchungsvorgang gibt es immer einen kleinen offenen Reiter für Rabattcodes. Und wer sich da mit Dynamic Stillness, also mit dem Titel deines Podcasts einträgt, auch zusammengeschrieben, bekommt 10% Rabatt auf den aktuellen Kurspreis.
Cool, schöne Sache. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Ja, und ihr seid schwer am Nestbau oder ist der schon abgeschlossen? Ich habe ja gesehen, es wird ein Mädchen und wird es eher ein Lilifee-Zimmer oder eher ein Batgirl-Zimmer?
Es wird tatsächlich eher ein Batgirl-Zimmer.
Ja.
Das Zimmer ist abgeschlossen. In 13 Tagen ist Geburtstermin. Ich muss gestehen, es steht noch nicht alles. Wir haben noch ein paar Kisten hier eingepackt. Aber meiner Frau geht es ganz gut. Ich denke, dass wir in den nächsten Tagen, jetzt auch mein Jahreswechsel, die letzten Kisten auspacken und dann darf die Kleine gerne kommen.
Schön, da freue ich mich mit euch und begleite euch gerne aus der Ferne. Und erstmal vielen Dank für das Interview heute. Schön,
dass du dabei
warst.
Sehr gerne.
Dann erstmal alles Gute euch.
Vielen Dank, hat mich sehr gefreut.
Alle Links und Ressourcen findest du natürlich wie immer unter den Shownotes zu dieser Episode oder über meine Seite www.stefanried.com. Ich freue mich natürlich auch riesig über Empfehlungen für Menschen, denen dieser Podcast ebenfalls zuträglich sein könnte oder über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. In diesem Sinne, be still and know, dein Stefan.